Also der Andi Welle, er sitzt hier, er kommt nachher, nach mir dran. Und ich, wir haben zusammen diesen Titel gewählt, Revolutionäre Rindviehzucht, zusammen mit den Tieren züchten. Und wir haben den Titel gewählt, eigentlich, weil wir dachten, wenn man züchtet, ist das immer auch ein bisschen Evolution im Kleinen. Also irgendwie beteiligen wir uns daran, an dem, was sich entwickeln kann. Und wir dachten auch, das gehört zusammen, wie wir Menschen uns entwickeln und wie die Natur, in diesem Fall jetzt die Milchkühe, sich entwickeln. Das ist etwas Gemeinsames. Und wenn wir Tiere halten, sind wir immer ein bisschen da dran, an dem, was weitergeht. Und wenn wir Tiere züchten, vielleicht noch spezieller, als wenn wir einfach nur Tiere halten, als wenn wir uns bewusst überlegen, wie es denn weitergehen soll. Und warum wir es revolutionär genannt haben, das sehen wir dann noch. Also, das hier ist Markus Meule, das ist ein Züchter, den wir beide gut kennen, ein Originalbraunviehzüchter im Schweizer Berggebiet. Der ist hier abgebildet mit seiner Kuh Heidi. Diese Kuh ist hier auf dem Bild 16 Jahre alt, sie lebt immer noch, sie ist jetzt 18. Und sie ist eine ganz besondere Kuh, eine, die jeden Sommer auf der Alp war, immer eine gute Milchproduktion hatte, aber eben nicht eine übermäßige, so um die 6000 Liter im Jahr. Und halt immer ihre gesunden Kälber hatte, immer gesund war. Und das ist ein Sohn von ihr, das ist der Roy. Der ist auf diesem Bild 11 Jahre alt und der wurde dann auch ein KB-Stier. Also von ihm kann man jetzt in der Schweiz eigentlich den Samen kaufen, auch immer noch. Und der ist eigentlich ziemlich beliebt. Das ist ein sehr guter Stier und einer der ganz wenigen KB-Stiere, die aus einem Biobetrieb kommen und auch die von einem Bergbetrieb mit eben nicht so extremen, mit nicht solchen Bedingungen herkommt, wo man viel Zukauf gemacht hat, den Betrieb verändert hat durch das, was man hineinholt durch Futterzukauf. Also der von natürlichen Bedingungen kommt, könnte man sagen.
Bitte lauter reden.
Ja, und was ich von Markus Meuli, was mir jetzt wichtig ist, von ihm zu erzählen, als ich damals bei ihm war, habe ich ihn gefragt, ja, was sind deine Zuchtziele, was ist dir wichtig? Und das Erste, was er mir gesagt hat, war eben, weißt du, ich habe kürzlich eine Kuh gekauft bei einem anderen Betrieb, bei einem Kollegen. Und da habe ich mich einfach hingestellt, als er die Kühe rausgelassen hat auf die Weide und habe geguckt, wie gehen die? Wie gehen die auf die Weide? Das war für mich ganz wichtig, zu sehen, wie die das machen. Und da gab es einfach eine Kuh dabei, weißt du, die ging dann so drauf los und hat mir das so vorgemacht, wie sie gegangen ist. Die war anders als die anderen und ich habe gesehen, die ist interessiert, die will sofort dahin, die weiß genau wohin und die will da fressen an dem Ort. Und das war ein Ort, der war auch im Berggebiet, so wie bei ihm. Und er wusste, das ist eine Kuh, die kann das bei mir auch. Ich brauche eine Kuh, die Interesse hat an dem Futter, was ich habe, bei mir im Berggebiet, die das will, die da drauf losgeht. Das war für mich das Kriterium. Natürlich schaut der Markus Meuli auf alles, was andere Züchter auch schauen, auf die funktionalen Exterieureigenschaften, auf die Milchleistung, auf die Gesundheit natürlich, das ist klar. Aber das war für ihn das Erste, was er gesagt hat. Das ist mir aufgefallen. Das war eine Verhaltenseigenschaft, die er genannt hat. Und wenn man so an Züchtung denkt, wenn man sich selber als Züchter sieht und überlegt, was mache ich dann eigentlich als Züchter oder auch schaut, was machen die meisten Züchter, was gehört dazu, dann ist es ja eigentlich immer schon, dass man sich die Tiere anschaut, dass man sich auch die Zuchtscheine anschaut, schaut, was können die, was haben die und wie korrespondiert das zu den Zielen, die ich habe, zu den Zuchtzielen. Ich überlege mir, wie möchte ich weiterkommen, wie möchte ich meine Zuchtziele modifizieren, mit welchen Tieren kann ich das und Ich mache auch Anpaarungspläne. Ich schaue mir die Zuchtstiere an, schaue mir, was die vererben können. Und dann ist es eben so, in den allermeisten Fällen macht man das mit einem KB-Katalog. Also 90% aller Milchviehhalter in unseren Breitengraden machen das so. Die machen künstliche Besamung, auch 90% aller Biobetriebe. Und dann schaut man sich diese Zuchtwerte dieser Stiere an. Und was ist ein Zuchtwert? Vielleicht wissen Sie es alle. Der Zuchtwert, der sagt ja eigentlich aus, um wie viel die Nachkommen eines solchen Tieres sich in einem bestimmten Merkmal unterscheiden werden von dem Durchschnitt der Population mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Also es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die man ableitet aus dem, was man weiß über die Leistungen des Tieres selbst und über seine Verwandten. Im Falle eines Stieres sind es vor allem die Nachkommen, die er schon hat, die man anschaut. Aber auch die Vorfahren, aber die Nachkommen sind dann schon am wichtigsten. Man macht dafür auch Leistungsprüfungen bei diesen Nachkommen, dann weiß man, wie gut die sind in den Merkmalen, die man anschaut. Und daraus macht man diese Berechnung, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, um wie viel dann die Nachkommen des Stieres abweichen werden von Durchschnitt der Population. Daran sieht man schon, dass man solche Berechnungen auch nur machen kann für Eigenschaften, die man irgendwie quantitativ bestimmen kann. Also man kann das auch für qualitative Merkmale machen, da muss man sich einfach einen Score, einen Code ausdenken für die verschiedenen qualitativen Merkmale, aber es wird schon schwieriger, zum Beispiel bei Verhaltensmerkmalen, also je nachdem, welche das man dann auswählen würde. Ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, da dieser Zuchtwert, den man dann hat und verwendet, von dem muss man natürlich die Hälfte abziehen, weil die andere Hälfte von der Mutter kommt. Aber die Hälfte davon kommt vom Vater, so wie ich es gesagt habe. Und dabei, wenn man das macht, wenn man so arbeitet, dann geht man eigentlich immer von dieser Vorstellung aus, dass dahinter Gene stehen. Also diese Zuchtwerte sind genetische Werte, sind nicht phänotypische. Sie sind aus Phänotypen abgeleitet, aber sie sind so berechnet, dass man sagt, dass die sagen etwas aus über das genetische Potenzial dieses Tieres. Und man denkt, man stellt sich vor, dass da Gene dahinter sind, die eben dann ermöglichen, dass diese Eigenschaften auch so vererbt werden. Aber bis jetzt ist das eine Theorie. Man sagt, das sei so. Man macht aber die Leistungsprüfungen an den Phänotypen, an den Kühen. Aber genau jetzt ändert das. Also jetzt seit diesem Jahr gibt es schon in einigen Ländern Stiere, Samen von Stieren zu kaufen, deren Zuchtwerte nur berechnet worden sind aufgrund von genomischen Daten. Das heißt, man hat von diesen Tieren Gewebeproben genommen, meistens ist es Blut, und hat die analysiert, hat die DNA-Strukturen angeschaut. Das heißt, diese sogenannten Single-Nukleotid-Polymorphismen, man hat geschaut, das ganze Spektrum, das man sehen konnte von der DNA, wo gibt es Polymorphismen, wo gibt es Unterschiede oder verschiedene Strukturen, die man schon kennt von der Beobachtung von vielen anderen Tieren her, wo man weiß, in der Verbindung mit dieser Artstruktur findet man in diesem Merkmal, und das ist praktisch bis jetzt immer die Milchleistung, findet man da eine gute Vererbung im Sinne von einer guten Milchleistung. Das ist jetzt das, was jetzt gemacht wird. Und von diesen Stieren hat man dann keine Nachkommen angeschaut, sondern die hat man schon als Kalb, hat man das Blut genommen und das so ausgewertet. Also ich sage das jetzt so genau, weil gestern haben wir ja auch schon über sowas gesprochen und gesagt, ja, so steif oder so wird die Genetik gar nicht mehr so gehandhabt, dass man so denkt, ja, man hat das Genom und das führt zu diesen Eigenschaften. Aber gerade in diesem Bereich der Tierzucht wird es eigentlich noch genau so gehandhabt. Man geht wirklich von dieser Theorie aus, dass man von genetischen Strukturen, die man aus Gewebeproben hat, ableiten kann, was für Eigenschaften die Tiere dann, die Nachkommen dann haben werden, ohne Verwandte anzuschauen. Das wird jetzt schon gemacht in Holland, in Kanada, in Deutschland wird es gemacht, aber nur in Kombination mit phänotypischen Daten und in der Schweiz auch. Aber das wird, es geht in diese Richtung, die Arbeit. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit erfolgreich sein wird, weil die gerade Milchleistungsdaten sehr gut erblich sind und sehr stark mit dem Genom zusammenhängen. Das wird ein Stück weit erfolgreich sein. Wo ich sehr kritisch bin, ist, wenn man das versucht bei funktionalen, bei Gesundheitsmerkmalen, die eben nicht eine so hohe Erblichkeit haben. Das heißt, da ist ein ganz großer Zusammenhang damit, wie das Tier in seiner Umwelt lebt. Und das ist wahrscheinlich nicht möglich, es so hinzukriegen, obwohl man das ohne zu hinterfragen versucht jetzt. Also das ist wirklich das Thema, dass man denkt, man findet überall diese Bezüge zu dem Genom. Und das ist eine einseitige Arbeit, die jetzt passiert in der Tierzucht, die eigentlich einen extremen Schritt jetzt bedeutet gegenüber dem, was wir bis jetzt hatten. Bis jetzt hatten wir immer die Beobachtung der Phänotypen drin. Und früher, in noch früheren Zeiten, also Anfang des letzten Jahrhunderts, war halt viel stärker auch noch die Beobachtung des Zusammenhangs des Tieres mit seiner Umwelt, wie es in seiner Umwelt lebt, wichtig und wie es auch wie es verschiedene Typen in verschiedenen Umwelten braucht. Das war viel mehr das Thema als dann später, ab Mitte des letzten Jahrhunderts, wo man eben angefangen hat, von Amerika Tiere überall hinzubringen, wie Tonnes erzählt hat. Ja, und wenn man jetzt überlegt, ja, wie könnte es denn anders sein? Wie könnte man denn anders damit umgehen, mit der Vererbung und mit der Züchtung? Dann ist es schon klar, dass es wichtig wäre, andere Wege der Vererbung, eine andere Anschauung der Vererbung einzubeziehen. Wir haben gestern von der Epigenetik schon gehört und es gibt auch noch weitere Wege. Das Problem ist einfach, dass man bei dieser Vorstellung so gerne ausblendet, dass diese Gene ja immer nur in einem Organismus entstehen und immer dieser Organismus in einer ganz bestimmten Umwelt lebt und auch damit umgeht. Und dass eigentlich durch das, was der Organismus in seiner Umwelt macht, das auch immer wieder modifiziert wird, dass das eigentlich immer ein Zusammenhang ist. Das ist das eine, was man vergisst. Und das andere, was man vergisst, ist auch, dass es eben weitere Möglichkeiten gibt, dass Organismen Eigenschaften an andere Organismen weitergeben können. Das passiert nicht nur über die Vererbung, über die Genetik. Eben, es passiert auch über die Epigenetik und ein ganz anderer Weg, den wir ja alle eigentlich sehr gut kennen, wie wir etwas von anderen übernehmen können, ist ja auch das Lernen. Und das ist eigentlich ein wichtiger Weg der Weitergabe von Eigenschaften. Und das ist auch ein Weg, den die Tiere gut kennen und auch gut nutzen, dass sie voneinander lernen. Und wir verbinden das einfach heute gar nicht viel mit Genetik und mit Züchtung und mit Evolution. Und doch ist es ein ganz wichtiges Thema, was für die Evolution auch und für die Züchtung in Zukunft wichtig sein wird. Ich mache jetzt da weiter. Ich erzähle euch jetzt kurz ein paar Beispiele aus der Evolutionsforschung, wo man das sieht. Das sind alles von wissenschaftlichen Publikationen. Wenn ihr die wollt, könnt ihr die dann von mir auch haben. Also das ist von einem Weitere, heißt er. Das ist eine Arbeit, die hier in Deutschland gemacht wurde. Der hat herausgefunden, dass es bei diesen Feuersalamandern eine Population gab, wo einzelne Tiere angefangen haben, sich anders zu verhalten als die anderen. Sie haben angefangen, ihre Eier nicht mehr in fließendes Gewässer zu legen, sondern in stehendes. Das heißt, eigentlich in Pfützen. Und dort, wo die Pfützen lange genug blieben, sodass sich diese Salamander entwickeln konnten, dort hat sich eine neue Nische gebildet, also wie eine Unterart, die jetzt solche Gebiete besiedeln konnte, wo sie vorher nie waren, weil es keine fließenden Gewässer hatte. Und das bildet sich jetzt da so wie eine Unterart aus, die das jetzt immer macht. Und solange es so ist, dass dort diese Pfützen, diese größeren Pfützen, lange genug bleiben, haben die jetzt dort wie einen neuen Lebensraum erobert durch eine Verhaltensänderung. Also es ist nicht so, dass da bis jetzt eine genetische Veränderung passiert ist. Und doch haben sie eigentlich einen Evolutionsschritt gemacht oder eine neue Möglichkeit entwickelt, die vorher gar nicht war in ihrem Artwesen. Und das ist ein Thema, das hat Johannes uns darauf aufmerksam gemacht. Das ist ähnlich, ist von einer Barschpopulation in einem See in Nicaragua eine Forschung gemacht worden, wo man gefunden hat, dass diese beiden Unterarten ursprünglich eine Art waren und dass die sich eigentlich aufgeteilt haben in diese zwei Unterarten auch wieder durch unterschiedliches Verhalten. Die einen haben angefangen, mehr am Seegrund, am Ufer zu fressen und zu leben, und die anderen mehr in dem offenen Wasser und haben angefangen, sich dadurch anders zu ernähren. Und mit der Zeit sind zwei Unterarten entstanden, die sich heute auch nicht mehr kreuzen. Und dann auch eben genetisch jetzt anders sind, also wo man auch jetzt genetisch solche Unterschiede findet, dass man sie als zwei Arten bezeichnet. Und dieses von den Ratten, dieses Thema habe ich von der Eva, von ihrem Buch Evolution in Four Dimensions. Da beschreibt sie, wie eine Rattenpopulation entdeckt wurde in Jerusalem, gell? Die angefangen hat, eben nicht mehr in Kellern zu leben, obwohl es diese üblichen Hausratten waren, sondern die auf Pinien angefangen haben zu leben, indem sie gelernt haben, darauf zu klettern und dort oben Nester zu bauen und die Pinienkerne zu knacken. Und was interessant ist an dieser Arbeit, das hat ein Biologe entdeckt und hat dann von diesen Tieren auch zu sich ins Labor genommen, und der hat herausgefunden, dass wenn er junge Ratten isoliert von ihren Eltern bei sich im Labor aufzieht, dann können die das nachher nicht. Die können nicht weder Pinienkerne knacken, noch Nester da oben bauen, noch da hinaufklettern. Also die müssen es von den anderen lernen, damit sie es auch tun können. Es ist nicht so, dass es einfach schon genetisch fix ist. Aber wenn sie dabei sind, dann lernen sie es immer. Und dann gehören sie zu dieser Population dazu, die diese Besiedlung macht. Also es ist eigentlich deutlich, da passiert etwas, wenn das Tier eine neue Idee hat und etwas Neues ausprobiert. Es ist kreativ mit seiner Umwelt, es ist flexibel mit seiner Umwelt, es probiert etwas aus. Und dann hat es neue Möglichkeiten. Und wenn das sinnvoll ist oder interessant, dann machen das die anderen Tiere auch. Und dann entsteht etwas Neues. Und ja, das sind jetzt so kleine Evolutionsschritte, die jetzt gerade hier bei uns stattfinden. Und man kann sich jetzt überlegen, ja, und wie ist das mit der Züchtung? Gibt es so etwas auch? Und ich glaube, das, was ich am Anfang erzählt habe, was Markus Meule mir gesagt hat, das geht ein bisschen in diese Richtung. Ich schaue, wie geht das Tier eigentlich mit den Bedingungen auf dem Betrieb oder da, wo es lebt, um. Ist es damit kreativ? Setzt es sich aktiv damit auseinander? Und hat es ein Engagement in dieser Auseinandersetzung? Merke ich da ein Engagement des Tieres? Ich glaube, das ist ein Thema, was mit evolutiver Züchtung zusammenhängt. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz vor allem im Biolandbau besonders wichtig ist, weil Im konventionellen Landbau ist es halt üblich geworden, dass man ganz viele Bedingungen des Betriebes ausgleicht durch Zukäufe, durch Veränderungen, die man von außen her holt in den Betrieb. Also bei der Milchviehhaltung ist es halt sehr üblich, dass man Futter zukauft, um eigentlich immer eine balancierte Ration zu haben für die Kühe, die recht hohe Milchleistungen haben, damit die auch gesund bleiben und ihre Leistungen so erbringen können. Das ist wirklich das Übliche. Und auf einem Biobetrieb kann man das ja nicht so machen. Und will man das auch nicht so machen? Also es geht ja da eigentlich eher darum zu schauen, was ist hier, was habe ich hier und welche Tiere können damit umgehen. Also ich darf nicht und will auch nicht so viel Futter zukaufen und auch nicht einfach Komponenten dazu füttern, wenn Energie fehlt, halt Getreide holen und wenn Protein fehlt, Soja holen aus Brasilien und so weiter. Und weil die Bedingungen auf den Biobetrieben einerseits so verschieden sind, auf dem ist auf dem einen im Berggebiet ganz anders als im Tal oder im Feuchten oder im Trockenen. Deswegen braucht man auch ja, diverse Tiere, verschiedene Tiere, die auf verschiedene Art auch damit umgehen können. Und auf dem einen Biobetrieb selber gibt es ja auch noch viele Unterschiede. Es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Es gibt trockene und feuchte Jahre und auch während der Jahreszeiten ändert es sich, ändern vor allem auch die Futterbedingungen. Und eigentlich muss ich Tiere haben, die das können, die damit umgehen können und die auch ein Interesse daran haben, an dem, was auf dem Betrieb ist, die damit sich so auseinandersetzen, dass es ihnen gut geht und dass sie gesund bleiben und dass sie auch diese Milchleistung erbringen, die genau da passt mit dem Futter. Und das ist, ich denke, das ist etwas, was jetzt wichtig ist, wenn ich an Züchtung auf meinem eigenen Biobetrieb denke, dass ich das beobachte. Welche Tiere sind das eigentlich, die das machen, die das können, mit denen ich eigentlich weiter züchten möchte. Aber das heißt nicht nur, ja, ich gucke ganz genau und welche machen das am besten und die lese ich dann aus. Ich glaube, darum geht es dann nicht, schon auch, aber nicht nur. Sondern ich glaube, es geht auch darum, das zu fördern, dass sie das können. Also dieses Evolutionäre im Sinne von, ich mache selber etwas mit dem, was ich zur Verfügung habe, das zu fördern. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Thema, was eben auch ein Züchtungsthema ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denn fördern? Oder welches sind denn Bedingungen, die das fördern? Und ich möchte nochmal zurückkommen an diese Evolutionsreihe, wie wir gestern schon gesprochen haben. Johannes hat auch von Höherentwicklung gesprochen, was dann noch diskutiert wurde. Aber man könnte auch sagen, wenn man überlegt, welche Tierarten so nacheinander aufgetreten sind bis jetzt zum Menschen, dann zeigt sich da schon ein bisschen eine Richtung, eine Veränderung im Sinne von, sicher mehr Komplexität, aber sicher auch ein Stück weit Fähigkeit zu Selbstbestimmung, die sich änderte. Und der Renatus hat das heute Morgen ja auch schön gesagt, wie wir auch diese Fähigkeit zur Selbstbestimmung haben, wir müssen sie einfach nutzen. Und es ist nicht so, dass die Tiere das nicht haben, sie haben es einfach in einer anderen Art und in ihrem Wesensbereich. Aber es ist ganz sicher so, dass es zusammengehört, dass wir das, wenn wir das bei uns entwickeln, auch bei den Tieren mitfördern, dass sie das auch können, dieses eigene Auseinandersetzen mit dem, was da ist. Und ich vermute, dann werden wir auch gesunde Tiere haben, die zum Betrieb passen. Und was halt auch passiert in dieser Entwicklungsreihe, ist ja, dass auffällig ist, dass immer mehr auch diese Behütung in der Jugendzeit passiert, also dass die Fische noch den Laich ins Wasser ablegen. Ganz wenige machen Brutpflege, bei den Amphibien auch, bei den Reptilien gibt es schon einige, die Brutpflege machen. Bei den Vögeln ist es ganz deutlich, dass sie Brutpflege machen. Bei den Säugern ist es noch viel stärker. Die säugen ja ihre Tiere lange mit ihrer eigenen Milch und beim Menschen dauert es manchmal 20 Jahre. Aber das ist interessant, dass das einhergeht. Und ich denke, das hängt eben damit zusammen, dass in dieser Zeit, wo die Eltern zu ihren Jungen schauen, da müssen diese jungen Tiere noch nicht so richtig in diesen Kampf ums Dasein gehen. Also es ist, sie haben einen gewissen Schutz und sie haben dadurch eigentlich, weil sie nicht um alles schon kämpfen müssen, um ihre Nahrung und um ihre Wärme und so weiter, haben sie die Möglichkeit einer freien Auseinandersetzung, würde ich mal sagen, mit ihrer Umwelt. Sie können in dieser Zeit einfach sich interessieren für die Umwelt. Und das machen sie auch. Also es gibt diese ganz interessanten Studien von Provenza in Amerika, der viel, viel beobachtet hat über das Fressverhalten von Herdentieren, also von Wiederkäuern. Und er schreibt dort, dass einerseits ist es ganz wichtig, dass die jungen Tiere von ihren Müttern lernen, was man wo, wie fressen kann. Aber wenn neue Umgebungen kommen, wenn sie in neue Umwelten gehen oder etwas Unbekanntes da ist, seien es oft die Jungen, die es zuerst ausprobieren und die dann den Alten zeigen, wie es geht. Also es ist beides wichtig. Und von dem würde ich eigentlich ableiten, dass es auch wichtig ist, dass wir als Menschen, wenn wir Tiere betreuen, auch ein bisschen diese Aufgabe übernehmen, sie ein Stück weit zu befreien von einem Kämpfen müssen, was ihnen eben die Möglichkeit gibt oder wie einen gewissen Freiraum gibt für diese Auseinandersetzung mit dem, was ist in ihrer Umwelt, für eine freie Auseinandersetzung oder eine interessierte Auseinandersetzung, wie ihnen die Kraft dafür ermöglichen, durch die Betreuung. Und ist der Andi. Ja, und das hängt halt auch dann mit einer deutlichen Beziehung zusammen zu den Tieren. Ich würde sagen, diese Bedingungen, die das ermöglichen, ich glaube, es sind vier, die möchte ich euch jetzt noch schnell aufzählen, können wir ja nachher drüber diskutieren. Also eine wichtige ist sicher, dass die Tiere auch eine Diversität an Möglichkeiten haben, dass es eine vielfältige Umwelt ist, die sie zur Verfügung haben, sodass sie auch die Möglichkeit haben, die Anregung auch einer vielseitigen Auseinandersetzung. Es hat eine Kollegin von mir, die Barbara Sulzer, hat beim Detlef Völsch eine Diplomarbeit gemacht, wo sie beobachtet hat, wie die Kühe auf der Alp fressen, was sie fressen, wie sie es machen. Und sie hat herausgefunden, dass das ganz individuell ist und gar nicht unbedingt leistungsabhängig, sondern dass wirklich nicht jede Kuh die gleichen Vorlieben hat und dass aber deutlich war, dass viele Kühe Vorlieben hatten für verschiedenes Futter. Also nicht einzelnes Abgrasten, sondern eben Diversität bevorzugten. Und ich muss damit auch dem Tier die Möglichkeit geben, selber etwas auszugleichen, dass es selber die Möglichkeit hat, aus verschiedenen Futtermitteln auszuwählen, die es vielleicht braucht, und zu mischen und so weiter. Dazu, das hat auch Provenza ganz viel gearbeitet, also wer sich dafür interessiert, da gibt es wirklich auch tolle wissenschaftliche Arbeiten. Das ist die Blümli, die da gerade an einem Baum oder der Hecke herummacht. Und ja, da auch wieder, das Bild wollte ich zeigen, auch um diese Diversität. Es braucht den Wald, die Hecke, die Wiese mit verschiedener Zusammensetzung für diese Anregung. Und was es auch braucht, dass man halt dann Tiere von verschiedenen Altersgruppen zusammen weiden lässt, zusammen leben lässt, sodass eben diese Möglichkeit des Voneinanderlernens verstärkt wird. Also dass Jungtiere von ihren Müttern lernen, das weiß man, aber auch Tiere voneinander, wenn eines etwas Neues entdeckt, und das ist spannend, dann machen die anderen das sofort mit. Aber das hilft, wenn man verschiedene Altersgruppen zusammen hat. das, also das regt das auch an. Und was auch wichtig ist, ist sicher auch, dass im frühen Jahr, frühen Zeit, in der frühen Lebenszeit der Tiere, dass man dann diese Betreuung auch als Mensch intensiv macht, dass die Tiere das auch, dass die Tiere auch einkennen und auch sich verbunden fühlen. Und ich mich mit ihnen, mit den Menschen, dass da eine Beziehung entsteht. Das ist sicher am Anfang ganz wichtig. Und aber wenn ich jetzt so rede von dieser Beziehung, die auch ermöglichen kann, dass eben in der Herde mehr Ruhe ist, dass die Tiere weniger untereinander Auseinandersetzungen haben, weil ich eine ruhige Beziehung hinbekomme mit den Tieren. Die geben das weiter. Also ich weiß jetzt von Betrieben, die umgestellt haben von Anbindestall auf Laufstall, und dann gibt es häufig viele Auseinandersetzungen am Anfang, und die sagen, es ist halt am besten, wenn ich dann einfach mal eine Stunde in die Herde stehe. Ich muss gar nicht so viel machen, einfach ein bisschen schauen, wenn sie zu streiten beginnen, dass ich mal dahin gehe. Aber da schaffe ich die Voraussetzung, dass es nicht eskalierenden Streit gibt. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Tiere Freiraum haben für die Auseinandersetzung mit den Bedingungen, die auf dem Betrieb sind, wenn sie nicht ständig rangeln müssen. Also, aber mit dieser Beziehung, da meine ich eigentlich nicht, ich muss die ganze Zeit in der Herde sein und die Tiere streicheln, sondern ich meine vielmehr, dass ich mich so in der Art verbinden muss, dass ich sie kenne, dass ich mit ihnen spreche, so wie Renatus das gesagt hat. Es gibt eine alte Bauernregel in der Schweiz, die heißt, man kann mit den Tieren reden, wenn man Menschenverstand hat. Das passt eigentlich gut zu dem, was Renatus gesagt hat. Und als Beispiel, meine Kollegin, die Silvia Ivemeier, die hat jetzt gerade hier in Witzenhausen ihre Diss eingereicht zum Thema Mensch-Tier-Beziehung und Eutergesundheit. Und sie hat auf vielen Betrieben, über 40, beobachtet, wie die Mensch-Tier-Beziehung ist, wie die Leute während des Melkens mit ihren Tieren sind und ob sie sie kennen, wie sie in der Herde sind. Und das Interessante war, dass sie gefunden hat, dass auf Betrieben, wo der Melker oder die Melkerin während des Melkens freundlich mit den Kühen spricht, da hatten die halt weniger Euterentzündungen. Also es ist so, es ist jetzt nicht ein züchterisches Thema, aber im weitesten Sinne schon. Es hängt einfach damit zusammen, dass diese Verbindung zu den Tieren immer da sein kann und dass ich nicht denken muss, ja, das ist dann ganz viel Arbeit, sondern eigentlich jedes Mal, wenn ich mit den Tieren zu tun habe, mache ich es auf diese Art, dass ich sie einfach kenne und sie anspreche und auch von ihnen schaue, was von ihnen kommt, aber während der täglichen Arbeit. Ich gehe nicht ständig hin, deswegen. So, ich merke es auch selber, es ist einfach, wenn ich zum Stall gehe, wie das klar haben, ja, jetzt gehe ich zu den Tieren und ich schaue, was kommt. Und nicht einfach, ich mache routinemäßig meine Arbeit. Vielleicht so. Ja, das ist nur ein Bild zu den verschiedenen Altersgruppen der Tiere, was ich auch als wichtig anschaue. Und natürlich das Thema, was wir vorhin hatten, dass auch der Stier in der Herde ist, dass von beiden Seiten, von Mutter und Vaterseite. Von Mutter und Vaterseite eigentlich diese Linien, was ich jetzt möglich werden, auch all das, was ich jetzt gesagt habe, dass das auf der Mutter- und der Vaterseite erlebt wird und erlebt wurde über Generationen. Ich denke, auch das ist für die Züchtung wichtig. Und ich habe früher immer gesagt, ja, es ist wichtig, dass wir standortgerecht züchten, dass wir artgerecht züchten, das heißt, dass wir die Bedingungen so gestalten, dass wir den Tieren gerecht werden. Und wir haben das auch Bedingungszucht genannt in unserer biodynamischen Züchtergruppe, wo der Andi auch dabei ist, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir die Bedingungen so gestalten, dass sie für die Kühe gut sind. gut sind und dass sie sich so entwickeln können, wie es ihrer Art entspricht. Und das würde ich jetzt alles auch immer noch sagen. Ich sage nichts jetzt anders. Nur, ich finde, das ist eigentlich ein konservativer Aspekt der Züchtung. Und ich finde, ein progressiver Aspekt ist auch wichtig. Und das wäre eben mehr der, stärker zu fördern und zu beobachten, was die Tiere selber Neues entwickeln können und wollen und das mit einzubeziehen. Und das wäre das Evolutionäre. Und ich denke, das Revolutionäre ist eigentlich nur das, dass man das macht und dass man das Verhalten in die Züchtung einbezieht, dass man auch einbezieht, dass Verhalten genauso eine Weitergabe von Eigenschaften ermöglicht wie die genetische Vererbung, und zwar eigentlich eine viel schnellere und eine viel stärker situationsbezogene, was ich eigentlich brauche auf dem Biobetrieb. Das ist im Moment noch revolutionär, aber ich hoffe, es wird mit der Zeit das Normale. So, jetzt möchte ich gerne Andi vorstellen, der... Also, das ist der... Ja, jetzt müssen wir... Also, das ist der Andi Welle und er hat einen Betrieb auch im Schweizer Berggebiet, Voralpengebiet.
Jura.
Und wir sind zusammen in dieser biodynamischen Rindviehzüchtergruppe, wo noch viele andere Bauern auch sind. Und ich habe Andi gefragt, ob er hier mitmacht, weil ich weiß, dass er viele von diesen Aspekten halt...
sieht. Darauf. Ich finde, ich 500 gestellt hat. Härte. Und habe wieder nie. Das hat Kälber und die angepasst. Kühe. eine andere. Ein Da brauche ich. Eigenschaft. Also quasi. Und ich. Bedingungen. mir sehr wichtig. Aus habe ich davor. Auf. Oder?